Von Paukenschlag war die Rede in der Politik in Rheinland-Pfalz. Malu Dreyer tritt zurück als Ministerpräsidentin. Das ist in Rheinland-Pfalz etwas, was wirklich selten vorkommt. Ich in meiner Lebzeit erlebe sowieso erst den zweiten Ministerpräsidentenwechsel im Land. Ich habe nächstes Jahr dann auch die 30 auf dem Buckel. Also ich würde sagen, das ist schon fast ein historisches Ereignis. Aber ich habe jemand hier bei mir stehen, der hilft mir bei der Einschätzung. Der Chefredakteur der Rheinzeitung ist wieder bei mir im Podcast-Studio. Willkommen zurück, Lars Hennemann. Historisches Ereignis, ist das zu hoch gegriffen oder kann man das so bezeichnen?
Das ist, je nachdem, welche Brille man sich aufziehen möchte, historisch ist ein dehnbarer Begriff. Aber in der politischen Geschichte dieses Landes ist es mit Sicherheit ein historisches Ereignis, weil es ist ja nicht nur der Umstand, dass das sehr selten ist, dass jemand auf die Art und Weise, wie Malu Dreyer das gestern verkündet hat, von ihrem Amt zurücktritt, sondern auch alles, was daran hängt, da kann man noch viel zu sagen, das sind wir heute hier. Also historisch ist zumindest in der politischen Geschichte des Landes wahrscheinlich nicht so hoch gegriffen.
Also Kurt Beck, der hat an die 20 Jahre durchgehalten, dann kam Malu Dreyer 2013, auch über 10 Jahre. Und jetzt steht Alexander Schweizer in den Startlöchern. Zudem, das hat die SPD mit einem Aufwasch gemacht, ändert sich dort auch der Parteivorsitz. Roger Lewens tritt ab, Sabine Betzing-Lichtentäler tritt an. Das heißt, wir reden heute über das Ende einer Ära, über die neue Machtkonstellation im Land. Mein Name ist Finn Holitzka und das ist RZ Inside. Lars Hennemann ist bei mir, Chefredakteur der Rheinzeitung, der wahrscheinlich genau wie alle anderen Beobachter im Land gestern durchaus gestutzt hat über das Timing dieses Rücktritts. Denn dass Malu Dreyer nicht bis in alle Ewigkeit Ministerpräsidentin sein wird in Rheinland-Pfalz, das war klar. Aber gestern, das Ganze kam dann schon überraschend, Paukenschlag haben wir es genannt. Und auch die Art und Weise des Abgangs, die war durchaus bemerkenswert in einem relativ emotionalen Ton, relativ persönlichen Ton auch. Herr Hennemann, wie ist dieser Politikerrücktritt, dieser besondere Politikerrücktritt zu bewerten?
Eins vorneweg, und das schwingt immer mit bei allem, was ich hier heute sage und was wir miteinander auch diskutieren, die persönlichen Gründe, die Malu Dreyer ins Feld geführt hat und auch relativ konkret benannt hat. Und jeder weiß ja auch, sie leidet an Multipler Sklerose, geht seit langer, langer Zeit auf eine bewundernswerte Weise offen damit um und hat damit auch vielen Menschen in ganz anderer Hinsicht einen sehr, sehr wertvollen Dienst erwiesen über diese lange Zeit. Das alles schwingt hier mit und das stellen wir auch nicht in Abrede. Aber Sie fragen ja nach dem Timing. Auch das schwingt natürlich jetzt mit. Das Timing war meisterhaft. Natürlich waren wir alle überrascht auch darüber, dass man eine solche definitiv gut konzertiert geplante Aktion so lange hat geheim halten können. Das Timing war meisterhaft. Wenn man denn aus SPD-Sicht einen Menschen platzieren möchte als Nachfolger, Nachfolgerin, jetzt wissen wir, dass es ein Nachfolger werden soll, wenn man diese Person platzieren will, so dass er oder sie bei der nächsten Wahl wirklich eine gute Chance hat aus SPD-Sicht, dann muss man das jetzt machen. Und deswegen war das Timing meisterhaft.
Dieser Abgang, der war ein ganz besonderer, auch von der Tonalität. Ich habe nochmal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus der PK gestern in der Pressekonferenz. Hat sich nicht nur Frau Dreyer, aber insbesondere natürlich Frau Dreyer geäußert mit persönlicher Note. Wir hören da mal kurz rein zu ihrer Begründung.
Aber leider muss ich für mich einfach feststellen, dass diese Kraft endlich ist. Dass all das, was ich an mich an Anspruch stelle und was ich auch glaube, was man einbringen muss in ein solches Amt, dass ich diese Energie nicht mehr ganz so habe, wie ich sie einmal hatte. Im normalen Leben würde man sagen, meine Akkus, die laden sich nicht mehr so schnell auf. Und das darf ich und muss ich leider auch für mich eingestehen. Und das ist der Grund, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, mein Amt in andere Hände zu geben.
Die Akkus sind leer. Es wurde auch schon bemerkt, ja, das erinnert fast ein bisschen an den ehemaligen Mainzer Fußballtrainer Jürgen Klopp, der mit einer ähnlichen Begründung sich aus Liverpool verabschiedet hat nach dem Ende der Saison. Wir haben es angesprochen, die Diagnose MS bei Frau Dreyer ist bekannt. Sie hat sie jetzt gestern nicht explizit erwähnt. Sie sagt auch selber, ich leide daran nicht, ich lebe damit. Dennoch, das haben wir gesagt, die gesundheitlichen, die persönlichen Gründe, die es möglicherweise im Hintergrund gibt, die stehen für sich. Eine andere Frage ist ja jetzt aber, Dreyer tritt zurück, Alexander Schweizer, bisher Minister im Kabinett Dreyer, wird übernehmen und Neuwahlen stehen also explizit nicht an. Das kann man so machen, das ist auch absolut legitim und demokratiefest. Ich möchte aber schon die Frage stellen, ist das denn fair gegenüber den Wählerinnen und Wählern, die 2021 die SPD gewählt haben, und zwar die Dreier-SPD?
Das stimmt. Die Dreier-SPD ist ganz eindeutig bei der letzten Wahl gewählt worden. Malu Dreyer als Person. Sie hat etwa doppelt so viele Prozentpunkte hier einfahren können, wie seinerzeit der SPD-Bundestrend auswies. So gesehen ist die Frage, ist das denn eigentlich fair den Wählerinnen und Wählern gegenüber, berechtigt? Rechtlich oder demokratietheoretisch angreifbar ist das, was Malu Dreyer und die rheinland-pfälzische SPD gestern vollzogen haben, nicht. Es ist clever. Ob man das als fair oder unfair empfindet, oder man kann da auch andere Begriffe, wenn man will, hier ins Feld führen, ich tue das nicht, also ob man das fair oder unfair findet, muss man dann letzten Endes an der Wahlurne und darf man auch an der Wahlurne zum Ausdruck bringen, 2026 nach Lage der Dinge.
Dieses Manöver ist auch nicht präzedenzlos. Wir haben festgestellt, im Nachbarbundesland bei den Hessen, da gab es im Prinzip eine ähnliche Methode bei den Christdemokraten. Damals hat der langjährige Ministerpräsident Volker Bouffier seinen Rückzug angekündigt. Auch da schwangen gewisse gesundheitliche Gründe mit. Boris Rhein hat dann übernommen, konnte sich erstmal als kommissarischer Ministerpräsident, wenn man es so nennen kann, ein Profil schaffen. Ist dann auch gewählt worden zuletzt und hat sich seitdem auch als ausgesprochener Hardliner in Hessen präsentiert. Jetzt ist die CDU nicht die SPD und Hessen ist nicht Rheinland-Pfalz. Aber das ist schon bemerkenswert, dass dieselbe Taktik, dasselbe Schema jetzt anscheinend auch hier angewandt wird.
Ja, und bei der Wahl ist es wie mit der berühmten Pralinschachtel aus Forrest Gump. Was man bekommt, weiß man mitunter erst, wenn man anfängt, sie zu öffnen und zu schauen, was denn drin ist. Damit ist jetzt nicht gesagt, dass Alexander Schweizer sich in eine Richtung entwickeln würde, aus heutiger Sicht absehbar entwickeln würde, die uns alle dann eben auch so ein bisschen durchaus staunen ließ, wie bei Herrn Rhein in Hessen. Schweizer ist kein Unbekannter, er ist der erklärte Liebling der Partei, er ist definitiv ganz, ganz tief in ihr verwurzelt, vor allen Dingen auch in der Fraktion selbst. Was dann nach 2026 aus seinen Zielen, aus den Wegen, die er dann einschlagen würde, sofern er Ministerpräsident würde, das wissen wir heute noch nicht. Das Manöver ist nicht ohne Risiko. Malu Dreyer als Person, aber auch die Art und Weise, ihr Politikstil, der ist nicht kopierbar. Manche orakeln jetzt schon, wir könnten so von Felser zu Felser so eine wie auch immer geartete Wiederkehr von Kurt Beck erleben. Das würde ich Herrn Schweizer auch nicht empfehlen wollen und will ihm auch gar nicht zu nahe treten. Auch er ist ja nicht kopierbar. Niemand ist kopierbar. Jeder ist auch als Politiker, als Politikerin am Ende Mensch. Er muss sich sehr gut überlegen, wie er denn dieses Land weiter prägen will. Und das ist eben das Meisterhafte in dem Plan, der jetzt umgesetzt wird. Er hat jetzt fast 2 Jahre Zeit, das auf offener Bühne aus dem Amt heraus auch transparent zu machen.
Wir kommen gleich ein bisschen später in dem Gespräch auch auf den Ausblick Schweizer. Ja, da wollen wir auf jeden Fall heute Wörter drüber verlieren. Ich hätte noch eine Frage zu Frau Dreyer aus der Kategorie hätte Fahrradkette. Wir haben die persönlichen Gründe angesprochen. Jetzt ist es so, sie war eine ausgesprochen populäre Ministerpräsidentin und ich glaube, das kann man sagen, auch eine, die auch über ihre Parteigrenzen hinweg viele Sympathien und auch viel Respekt genossen hat. Hätte Fahrradkette in einer anderen Welt mit anderer persönlicher Konstellation, hätte man irgendwann auch mal über eine Kanzlerkandidatin Malu Dreyer geredet möglicherweise, denn eine starke Figur könnte die SPD gerade gut gebrauchen.
Das stimmt, aber das ist am Ende was jeder mit sich selbst abmachen muss. Ich ganz persönlich hätte Malu Dreyer das durchaus zugetraut, aber Berlin ist ganz was anderes als Mainz, ohne jetzt der Mainzer Landespolitik zu nahe treten zu wollen. Das weiß sie selbst, das hat sie selbst auch so formuliert und auch ihr Vorgänger Kurt Beck hat das ja auf eine sehr für ihn persönlich leidvolle Weise erfahren müssen. Deswegen wollte ein solcher Schritt gut überlegt sein und man sieht ja auch in anderer Hinsicht, dass Mainz und Berlin nicht unbedingt korrespondierende Röhren sind. Die Mainzer Ampel, die in vielerlei Hinsicht Vorbild war, Labor im Grunde genommen für die Berliner Ampel. Die Mainzer Ampel funktioniert bei allem, was man in der Politik so diskutieren kann, relativ geräuschlos, sachorientiert Und in Berlin das glatte Gegenteil, großes Getöse, Streit auf offener Bühne, das will alles dann wohl überlegt sein. Persönlich hätte ich es ihr durchaus zugetraut.
Man hätte es ihr durchaus zugetraut, auch weil ihre Bilanz als Ministerpräsidentin, 11 Jahre im Amt, verschiedentlich wiedergewählt worden, weil ihre Bilanz gar nicht schlecht war. Das muss man, glaube ich, sagen, oder das stellt auch keiner in Abrede. Und trotzdem, und wie könnte es anders sein, gibt es auch in dieser Zeit, in dieser Amtszeit, Lowlights. Es gibt Highlights und Lowlights. Vielleicht schauen wir mal gemeinsam auf das Fazit der Amtszeit Dreyer. Was sind da Dinge, die bleiben werden, im Positiven wie im Negativen?
Ja, was bleibt im Positiven? Also was wirklich wichtig ist und was man gar nicht unterschätzen darf, eine Ministerpräsidentin, eine Politikerin, Sie haben es eben ja selber gesagt, die so lange diese Landespolitik geprägt hat, sei es als Ministerpräsidentin, sei es als Ministerin, als Staatssekretärin, sie hat eine lange, lange Vita und sie war lange, lange auch Sozialpolitikerin. Und jemand, der aus dieser Ecke der Politik kommt, der hat große Prägekraft bei der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen. Welche Debattentöne setzen wir? Wie gehen wir miteinander um? Wie bewahren wir bei allen Themen, die irgendwo an ein Ende diskutiert werden müssen, den Respekt voreinander?
Und sie ist wirklich als eine Landesmutter im ganz klassischen Sinne aufgetreten.
Da hat Malu Dreyer wirklich meiner Meinung nach Großes geleistet und sie musste sich auch nie verstellen, wenn sie auf die Menschen zugegangen ist. Also sie hat ja auch Bürgersprechstunden bis spät in den Abend gemacht, weil sie die Leute einfach nicht nach Hause schicken wollte. Da hat sie sich nicht verstellt, das war sie. Und das ist ein ganz großes Verdienst und das wird auch noch bleiben und nachhallen. Und Sie haben gesagt, es gibt andere Highlights. Ich nenne mal das ganze Thema Wissenschaft im weitesten Sinne, also da, wo Wissenschaft auch kommerzialisierbar geworden ist, durch die Zeitläufe, für die keiner was konnte. Ja, aber der Erfolg von BioNTech beispielsweise ist ja nicht ganz vom Himmel gefallen. Also da ist auch in und um Mainz herum, aber nicht nur dort, auch in Idar-Oberstein oder an anderen Stellen, da ist ja was gewachsen und man konnte dann darauf aufbauen. Und da wird man ja auch, Entschuldigung, weiterhin drauf aufbauen, siehe Eli Lilly in Alzey und so Geschichten. Da ist schon was gewachsen. Da dieser Transformationsprozess in der Wirtschaft, da würde ich bei allen Detailthemen ihr auch attestieren, da hat sie wirklich eine gute Bilanz vorgelegt. Lowlights, Ahrtal, ganz klar.
Das hat sie als Zäsur auch beschrieben gestern nochmal.
Ja, es ist nur eine Erfahrung, die sie hat machen müssen. Ob sie sie unbedingt in der Form, und da rede ich jetzt nicht von der Naturkatastrophe als solcher und auch an der Art und Weise, wie man dann wirklich auch im wörtlichen Sinne dort aufgeräumt hat, den ganzen Schutt, den ganzen Dreck, sondern wie man danach damit umgegangen ist, dieses Aufräumen im organisatorischen, im gesellschaftlichen, im politischen Sinn, ob sie da die eine oder andere Erfahrung so wirklich hätte machen müssen, wie sie es dann gemacht hat, bis hin zum Rücktritt von Roger Lewenz und die massiven Anwürfe, die es ja auch durchaus an ihre Adresse gab, das weiß ich nicht. Das hätte sie anders haben können und da hat es mich auch sehr verwundert, wie weit sie von den Menschen weg war, wie technokratisch sie kommuniziert hat und da, wo sie das nicht selber war, kann sie sich von der Verantwortung auch nicht freisprechen. Als Ministerpräsidentin, als Chefin einer Regierung prägt sie die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und wenn dann wirklich aus vielen Ecken, nicht nur aus den Redaktionen der Tageszeitungen, die Rückmeldung kam, da läuft was schief, da ihr seid nicht nah genug dran, dann muss man reagieren. Bis hin zu dem Umstand, dass sie es nicht fertiggebracht hat, das Wörtchen Entschuldigung über die Lippen zu bringen. Das mag man albern finden, aber die Menschen im Ahrtal hätten dieses Wort gebraucht. Je schneller, desto besser. Es kam nicht.
Entschuldigung für was?
Entschuldigung für Versäumnisse. Damit ist ja kein Übernehmen von Verantwortung, jedenfalls meiner Meinung nach, verbunden. Versäumnisse im Katastrophenschutz, aber auch für die ein oder andere Fehlkommunikation oder Fehlorganisation in der unmittelbaren Zeit danach. Damit ist ja kein persönliches Schuldeingeständnis verbunden. Es ist eine Geste. Niemand kann was für eine Katastrophe und für alles, was sich dann auch im Nachgang dazu abgespielt hat. Aber einfach, da hat ihr diese Wärme, die sie sonst über lange Zeit so ausgezeichnet hat, gefehlt. Das habe ich nicht verstanden. Und da hat man eben gesehen, dass eben wo viel Licht ist, auch mancher Schatten ist.
Mit in die Bilanz Dreyer zählen natürlich auch diese wirtschaftlichen Großthemen rein vom Nürburgring. Das hat sie ein Stück weit natürlich geerbt. Flughafen Hahn spielt da eine Rolle. Steht Rheinland-Pfalz denn wirtschaftlich besser da als 2012, also vor ihrem Amtsantritt?
Das kommt darauf an, welche Flughöhe wir jetzt bei der Antwort einnehmen wollen. Sie haben es eben schon zu Recht gesagt, diese Themen Nürburgring, Flughafen Hahn hat sie geerbt. Sie kann sich auch da nicht völlig und konnte das auch von Anfang an ihrer Zeit als Ministerpräsidentin nicht. Sie kann sich davon nicht freisprechen. Sie war ja lange genug Mitglied auch der vorangegangenen Kabinette Kurt Beck. Sie hat ja am Tisch gesessen, wenn entweder irgendwas entschieden worden ist, besprochen worden ist und im Zweifelfall, wenn irgendein Beschluss da war, hat sie den auch als Mitglied eines Kabinetts auch durchgetragen, wie man das halt so macht. Sie hat es geerbt, sie hat manches einfach dann mit zusammengebissenen Zähnen weggelächelt und damit hatte man das dann irgendwo auch geschafft, wobei Hahn sich ja noch sehr, sehr lange hingezogen hat. Das war dann auch bis zum jetzigen Zustand, den ich seit langem wieder mal für einen tragfähigen halte, der ein bisschen Perspektive eröffnet. Das war schon ein Trauerspiel, da hat auch viel nicht eingestehen wollen, festhalten an Dingen, die man einfach nicht zurücknehmen wollte, reingespielt. Aber am Ende ist das jetzt mal leidlich gut ausgegangen. Wenn man eine andere Flughöhe einnimmt, wie wirtschaftsstark ist Rheinland-Pfalz im Konzert der Bundesländer? Da liegen wir irgendwo im Mittelfeld, ich glaube auf Platz 9 von 16 oder so. Ich finde das bei all den Entwicklungen, die auch andere Bundesländer in dem langen Zeitraum genommen haben, den Malu Dreyer Ministerpräsidentin war, durchaus respektabel. Und wie gesagt, es ist manches da, was noch relativ jung ist, Biotechnologie und anderes, wo man drauf aufbauen kann. Eigentlich so nicht schlecht mit dem hässlichen Kratzer Hahn.
Der designierte Nachfolger Alexander Schweizer, er soll noch im Juli im Landtag gewählt werden. Darauf deutet das Allermeiste hin, dass das auch reibungslos klappt. Hat gestern auch relativ emotional gesprochen und hat auch gesagt, wir erleben hier das Ende einer Ära. Also der reihte sich natürlich ein in die Lobeshymnen zu Malu Dreyer und angesprochen, wie es ihm jetzt selbst geht mit der neuen Rolle. Finde ich, hat er sich auch erstaunlich menschlich gezeigt. Da wollen wir nochmal kurz reinhören. Eine Pressekonferenz aus der Staatskanzlei von gestern, also vom Tag der Rücktrittsankündigung.
Wir sind alle jetzt sehr gespannt, wie er auf das blickt, was kommt.
Ich bin auch gespannt, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute begegnen kann. Und ich glaube, Sie werden mir abnehmen können, dass es für mich ein besonderer Tag ist. Ein sehr emotionaler Tag für einen rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten. Und wir rheinland-pfälzische Sozialdemokraten, wir sind eine besondere Spezies. Ist das etwas, was nicht so oft vorkommt, dass es Wechsel an der Spitze von Regierung und auch Partei kommt. Und wenn wir das machen, dann machen wir es so, wie wir es auch heute Ihnen zeigen. Nämlich gemeinsam und vor allem geschlossen und freundschaftlich.
Also er bringt ja auch nochmal die Kontinuität zum Ausdruck, das haben wir auch angesprochen. Es gibt nicht so oft Personalumbauten bei der SPD in Rheinland-Pfalz. Er hat die besonderen Umstände dieses Wechsels angesprochen, wo man auch selber das Gefühl hatte, ja, da muss ich da erst nochmal an den Gedanken gewöhnen. Und er hat auch angesprochen und sich natürlich damit auch ein Stück weit selbst gelobt, wie geräuschlos und wie einvernehmlich das Ganze abgelaufen sein soll. Denn auch der jetzige Innenminister Michael Ebling galt ja durchaus als aussichtsreicher nächster Ministerpräsident, gab da aber anscheinend, zumindest nach außen hin, keine Grabenkämpfe und keine Illoyalitäten, sondern, so verkauft man es uns, das ist alles nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen hier über die Bühne gebracht worden. Glauben Sie das?
Na, ganz so friedlich wird es nicht gewesen sein. Fangen wir mal mit Michael Ebling an. Er ist ja erst seit einem Jahr Innenminister, also und zwar in Fortfolge der Geschehnisse und Rücktritte rund um das Ahrtal. Also auch an der Stelle wirkt die Ahrtalflut ja fort. Ebling ist erst seit einem Jahr oder gutem Jahr Innenminister und ein Innenministerium verantwortet nicht ganz so triviale Themen wie Katastrophenschutz, innere Sicherheit und manches mehr. Da wechselt man nicht unbedingt, erst recht nicht, wenn man Alternativen hat, den Innenminister nach einem Jahr schon aus parteitaktischen Gründen wieder aus. Das war klar. Auch wenn es ihm vielleicht oder mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht gefällt und wenn auch Malu Dreyer das vielleicht in einer anderen Situation gerne anders gehabt hätte. Das war aber klar, so läuft es halt auch in der Politik. Schweizer selbst ist ja kein unbeschriebenes Blatt und auch er ist Politprofi durch und durch. Die Art und Weise, wie er gestern aufgetreten ist, fand ich sehr authentisch, er ist so. Der Mann hat Statur, das sage ich jetzt nicht, weil er 2,05 Meter groß ist und Schuhgröße 47,5,
Aber, sind das die korrekten Daten? 205?
Ja, der Wahnsinn. Ist tatsächlich eine Erscheinung über 2 Meter groß. Er hat aber auch als Politiker Statur. Also er ist Politprofi durch und durch. Er hat auch, wie man das so schön sagt, immer wieder die Nachfolge von Malu Dreyer war ja in der Landespolitik schon seit langem der berühmte Elefant, der irgendwo immer im Raum steht. Das hat sie genervt, das hat alle genervt, die man danach gefragt hat, aber trotzdem gehst du mit so einer Situation um. Und Schweizer hat, wie man so schön sagt, lange, geduldig, diskret, so dass er da auch nicht angreifbar wurde, und das ist er eben, und da drückt sich auch politische Klugheit aus, er hat Truppen gesammelt, so wie man das so schön sagt, überall hier und dort, also das wurde schon wahrnehmbar und jeder wusste auch warum, aber man hat halt nicht drüber gesprochen, weil das auch völlig in Ordnung war, was er gemacht hat. Und da drückt sich Statur aus, da drückt sich politische Erfahrung aus, und Humor hat er auch, eine gewisse Distanz zu sich selbst, also das war schon so authentisch, wie er da gestern aufgetreten ist.
Was kann man denn von ihm inhaltlich erwarten? Ich wage jetzt mal die Prognose, er wird jetzt nicht hingehen und alle Entscheidungen, die Dreyer zuletzt vorangetrieben hat, umkehren und auf den Kopf stellen. Das wäre doch überraschend, wenn es jetzt zu einer 180-Grad-Wende kommen würde. Gleichzeitig hat er von Akzentverschiebungen gesprochen und wird natürlich auch Interesse daran haben, sich als seine eigene Marke zu profilieren und zu präsentieren den Wählern. Also in welche Richtung dürfte das gehen bei ihm?
Ja, der komplette Bruch mit der Ära Dreyer, also den jetzt zu vollziehen, das wäre ja das Dümmste, was er machen könnte. Dazu besteht auch bei aller Kritik im Detail an der Landesregierung kein Anlass. Schlussendlich macht das zumindest eine SPD ja auch nicht mit sich alleine aus. Sie ist in einer Dreierkoalition drin. Wie weit er sich dennoch von Dreyer absetzen wird mit eigenen Akzenten, werden wir sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein bisschen stärker auch bei der Digitalisierung vorangeht.
Er war zuletzt Digitalminister.
Da ist er auch, ich weiß das selber aus dem einen oder anderen persönlichen Gespräch, also gerade auch so bei Themen wie KI oder so, da ist er wirklich nah am Ball. So, also kompletten Bruch wird es nicht geben, und deswegen wird die Ära Dreyer, um das auch nochmal zu sagen, die ist ja gestern nicht geendet. Die endet 2026, wenn es dann zu der Landtagswahl kommt. Auf die eine oder andere Weise. Entweder indem dann doch eine andere Partei als die SPD einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin stellen sollte. Oder sie endet mit dem von der SPD gewünschten Ausgang, weil auch Malu Dreyer wird natürlich, also alles andere würde mich schwer verwundern, natürlich auch nochmal fröhlich Wahlkampf für Alexander Schweizer machen. Das wird passieren. Und erst dann wird die Ära Dreyer enden, auf die eine oder andere Weise.
Sie hat auch gestern ja durchaus angedeutet, ja, im Moment sind die Akkus ein bisschen leer, aber man sollte nicht damit rechnen, dass Malu Dreyer jetzt komplett von der Bildfläche verschwindet, sondern sie hat angedeutet, sie hat eine große Leidenschaft für Frauenpolitik und für Demokratieförderung und kann sich gut vorstellen, nach einer Phase des Ausruhens dort auch wieder das ein oder andere Amt oder die ein oder andere Stellung zu beziehen. Und da unterscheidet sie sich ja auch von anderen. Bestes Beispiel Angela Merkel, die mehr oder weniger zu verstehen gegeben hat, ich habe jetzt erstmal hier meine Ruhe, so ich gehe jetzt erstmal wandern in der Uckermark oder wie auch immer. Ein Satz vielleicht noch zum Ausscheiden von Roger Lewenz als Parteivorsitzender der SPD. Da geht jetzt auch bei allem Licht und Schatten doch objektiv gesehen auch eine lange, große SPD-Karriere irgendwie so im Windschatten von anderen Entscheidungen zu Ende. Und da wird die Nachfolgerin Sabine Betzing-Lichtentäler sein. Das ist jetzt natürlich gemessen an dem Amt des Ministerpräsidenten die Stufe drunter, SPD-Chef, SPD-Chefin. Trotzdem ist das natürlich eigentlich auch eine wichtige Nachricht, die an einem anderen Tag die Schlagzeilen bestimmt hätte, wenn sie denn an einem anderen Tag gekommen wäre.
Ja, und das zeigt ja schon, wie bitter das auch ist. Also Roger Lewenz, zu dem man halten kann, was man halten möchte von ihm, er hat sich auch unbestritten große Verdienste um die SPD erworben. Er war der Architekt vieler erfolgreicher Wahlkämpfe als Parteivorsitzender, aber auch als Minister bei dem einen oder anderen Thema. Auch bei ihm gibt's ja Licht und Schatten in der politischen Bilanz. Und dann hast du so eine lange Karriere hinter dir und so lange auch für die Partei gewirkt, durchaus erfolgreich im Sinne von Macht und Machterhalt. Ja, und dann wirst du quasi an so einem Tag irgendwie so unter
als Fußnote
Tagesordnungspunkt Verschiedenes auch mit über die Kante geschoben. Also das ist schon bitter. Das zeigt aber auch, dass die Zeit auch für ihn einfach abgelaufen war, dass es auch höchste Zeit war. Und das meine ich gar nicht abfällig, aber die Art und Weise, wie das geschieht, die spricht ja Bände. Und Sabine Betzing-Lichtentäler und Alexander Schweizer wollen die Konstruktion einer Zweiteilung Ministerpräsident und Parteiführung fortführen. Das war ja auch so ein Stück weit der Deal, den Dreyer und Lewenz hatten. Und der hat ja auch gut funktioniert. Und das will man fortführen. Diese Konstruktion ist auch in noch einer anderen Hinsicht sehr klug. Schweizer ist bekennender Pfälzer. Und mit Frau Betzing-Lichtentäler kommt dann jemand ganz aus dem Norden des Landes. Also auch so die verschiedenen Geografien dieses Kunstlandes, die ja immer noch so im Atmosphärischen und wo man so ein bisschen guckt, dass der andere nicht zu viel auf dem Teller hat und der eigene Teller ist gefühlt irgendwie leer. Also auch dem begegnet man damit. Mainz als Kraftzentrum, als politisches Kraftzentrum liegt sowieso in der Mitte des Landes. Da begegnet man sich immer und muss sich einigen. Also diese Konstruktion ist auch noch in einer ganz anderen Hinsicht sehr klug. Mann, Frau, also da kann man wirklich alles fein austariert und das will man erkennbar fortsetzen.
Also das Thema Proporz ist da zumindest auch abgebildet.
Auch das.
Sabine Betzing-Lichtentäler, sie war Drogenbeauftragte der Bundesregierung, sie war Gesundheitsministerin im Land und ihr erster Akzent, den sie jetzt zumindest rhetorisch mal gesetzt hat, ist der Ausspruch von der Mittendrin-Partei. Das will die SPD sein, Mittendrin-Partei, mittendrin in den Dörfern und in den Gewerkschaften und also nah bei den Leuten, würde man sagen. Das ist natürlich auch eine Reaktion auf das Großproblem aller etablierten Parteien, das Erstarken von rechts und die Frage, wie kann das sein, dass der SPD die Arbeiterschaft flöten geht, wie es in den sogenannten neuen Bundesländern ja doch zu beobachten ist. Vielleicht ein Satz noch zu diesem Kurs. Die SPD sollte bei aller Kontinuität und auch dem Fortführen der Ära Dreyer ja jetzt auch nicht stehen bleiben und nicht sich suhlen in so einer sozialdemokratischen Gemütlichkeit, weil Machtwechsel können kommen und die werden auch kommen, wenn man sich nicht bewegt.
Definitiv. Und in der Mitte ist die SPD nicht mehr. Auch nicht in Rheinland-Pfalz. Das haben wir bei der Europawahl gesehen und das haben wir bei anderen, dem einen oder anderen Ergebnis auch vor der Kommunalwahl gesehen. Und da kann auch die rheinland-pfälzische SPD, wo es vielleicht noch ein bisschen anders aussieht, auch wegen des großen Magnetismus der Person Malu Dreyer, dieser Magnetismus hat viel übertüncht. Aber jetzt ist sie weg und da kommt es dann auch irgendwo ein Stück weit zum Schwur. In der Mitte der Gesellschaft ist sie nicht mehr überall, so wie sie das selbst gerne hätte und wie es ganz allgemein, das würde ich auch über die CDU sagen, als, sagen wir mal, gemäßigt konservativ-demokratisch wirkende Kraft, die ein anderes Spektrum von Mitte für sich in Anspruch nimmt und abbildet. Mehr Mitte täte Rheinland-Pfalz und ganz generell unserer gesamtdeutschen Gesellschaft gut.
Ich werde Ihnen gleich noch eine kleine Prognosefrage stellen hinsichtlich des Machtkonstrukts in Rheinland-Pfalz, denn auch bei den Christdemokraten gibt es ja eine Verschiebung, die sich andeutet oder die mehr oder weniger schon fix ist. Vorher sage ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört ja RZ Inside. Das ist ein Podcast mit den spannendsten und wichtigsten Themen aus Koblenz und ganz Rheinland-Pfalz. Das ist mal politisch, so wie heute, mal sind es persönliche Geschichten, mal geht es auch ins Sportliche. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns natürlich gerne auf Spotify und dem Podcast-Dienstleister eurer Wahl oder hört einfach immer zu auf rhein-zeitung.de/podcast. Also, die CDU steht auch vor einem Positionswechsel. Christian Baldauf nimmt seinen Hut, Gordon Schnieder wird aller Voraussicht nach der neue starke Mann der CDU in Rheinland-Pfalz. Und sie haben in einem Kommentar auf rheinzeitung.de ja geschrieben, der Landtagswahlkampf 2026 ist damit also schon heute eröffnet. Droht uns denn mit dieser neuen Konstellation Schweizer, Schnieder jetzt ein Dauerwahlkampf, ein Marathonwahlkampf im Land oder kriegt sich das jetzt irgendwann wieder ein in den nächsten Wochen und Monaten?
Ich weiß gar nicht, ob ich das als Drohung empfinde. Auf jeden Fall passiert da jetzt was oder da wird absehbar was passieren. Alle werden versuchen, sich auf die eben besprochene Weise zu profilieren, wahrnehmbar zu machen. Und am Ende des Tages, bei allen Verdiensten Malu Dreyers, diese Zäsur kann, glaube ich, auch dem Land auch nur gut tun. Also Sie haben eingangs von einer historischen Situation gesprochen. Vielleicht ist der Begriff Generationswechsel auch ein angebrachter. Es ist gut, dass der jetzt passiert, dass neue Gesichter, neue Protagonisten entweder offiziell schon gekürt worden sind oder demnächst gekürt werden. Und wenn dann dieser Wettkampf oder dieses dieser Wettbewerb um Profilierung nicht in totales Getöse ausartet, was ich nicht glaube. Dazu ist die politische Debattenkultur in diesem Land nach wie vor zu gesittet und zu stabil und das ist gut so. Wenn das also nicht ein komplettes Getöse ausarten sollte, es wird dem Land sogar gut tun. Wettbewerb um neue Ideen. Ausgang offen.
Mit mir heute im Podcaststudio Lars Hennemann, Chefredakteur der Rheinzeitung. Vielen Dank, dass wir ins Gespräch gekommen sind und danke für die Analysen. Und danke euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Mein Name ist Finn Hulitzka, das ist der Podcast RZ Insight. Ich sage bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.